Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 20. Teil unserer Senderreihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Eine musikalische Biografie erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. 4 Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. In den 4 Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinsky, sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Die heutige Folge unserer Gesprächsreihe trägt den Titel »John Cage in Cincinnati« und die Uraufführungen der Quartette von Luigi Nono und Witold Lutoslawski. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist der Leiter der Musikarchive der Akademie der Künste Berlin.
Herr Lewin, wir haben schon einiges über die Stadt Cincinnati gehört im Bundesstaat Ohio. Es ist eine große Stadt. Es ist eine Stadt mit einer wichtigen Universität, einem großen College Conservatory. Es ist eine Stadt mit einem sehr anregenden Musikleben, teilweise auch europäisch und durchaus auch deutsch geprägten Musikleben. Aber das LaSalle-Quartett bringt jetzt noch eine neue Farbe hinein. Durch das LaSalle-Quartett wird Cincinnati jetzt auch in Europa in neuen Musikkreisen wirklich bekannt. Und hat das jetzt aber auch eine Auswirkung in Cincinnati selbst? Also kommen Musiker von außerhalb in die Stadt einfach deswegen, weil die Stadt der Sitz des LaSalle-Quartetts ist?
Ja, wir haben das angeregt. Unsere Sonntaggruppe war natürlich interessiert, jetzt auch die jungen Musiker kennenzulernen, die wir in Darmstadt kennengelernt hatten.
Und so, wir müssen schnell noch sagen, die Sonntagsgruppe, das sind wieder die Förderer des LaSalle-Quartetts, die wir in der vergangenen Sendung vorgestellt haben. Unternehmer, Menschen, die Musik lieben und ein bisschen Geld auch haben. Und sich als Sunday Group deswegen verstehen, weil man sonntags vor den Konzerten am Dienstag bei Lewins zu Hause sitzt und ein bisschen redet? Oder wie
Nein,
sah das aus?
War jeweils in einem der Häuser der Mitglieder dieser Gruppe, okay. Traf man sich. Und im Laufe der Zeit regte sich natürlich das Interesse, noch neuere Musik zu hören, als die, die wir ihnen schon gezeigt hatten. Also Bartok und Schönberg und so, die Sachen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und jetzt wollten sie wissen, ja, gibt es denn nicht ganz neue Musik? Und da kam man auf die Idee, eben neue Werke zu bestellen. Und auch Komponisten, interessante Komponisten, denen wir begegnet waren, einzuladen, nach Cincinnati zu kommen und zu der Gruppe zu reden und auch zu anderen interessierten Organisationen Vorträge zu halten oder ihre Musik vorzuspielen. So luden wir zum Beispiel Karl Stockhausen ein, nach Cincinnati zu kommen. Der war ja damals auch durchaus noch nicht so bekannt in Amerika.
Das war
so Ende der 50er Jahre. Er kam und gab Vorlesungen und er wollte auch ein Quartett für uns schreiben. Und das ist dann daran gescheitert, dass er unbedingt wollte, dass wir mit großen Gongs gemeinsam spielten. Und wir haben ihn gefragt, wie soll denn das gehen? Wenn wir auf Tournee gehen, können wir ja nicht ein ganzes Flugzeug mieten, ja, um da große Gongs unterzubringen. Ja, aber das interessierte ihn nicht. Aber für uns war das lebensnotwendig, denn wir wollten ja ein Stück nicht nur ein einziges Mal spielen, sondern wir wollten es dann auch auf unseren Tourneen spielen. Daran ist es gescheitert. Leider ist es dadurch nicht zu einem Stockhausen-Quartett fürs LaSalle-Quartett gekommen. Er hat dann später das berühmte Helikopter-Quartett geschrieben. Das hat aber das Arditi-Quartett gespielt, nicht wir. Auch Pierre Boulez haben wir eingeladen und er kam auch nach Cincinnati und auch zu einer Zeit, als Pierre Boulez durchaus nicht ein Begriff war, wie er das heute ist, weltweit.
60er Jahre oder wann wird das gewesen
sein? Ja, Anfang der 60er. Ah, ja. Und er hatte ein Quartett Livre pour Quatuor geschrieben und wir waren auch interessiert, das zu spielen, aber er hat es nicht freigegeben. Es gefiel ihm irgendwie nicht. Er hat jahrelang daran laboriert und es dann für Orchester umgeschrieben und es sehr spät ist freigegeben, dass das für ein Quartett zu spielen wäre, in einer bearbeiteten Form. Das war schon, als wir als Quartett uns schon aufgelöst hatten. Noch ein neueres Quartett hat er, glaube ich, nicht geschrieben seither. Und im Jahre 67 kam auf unsere Veranlassung und unser großes Interesse hin auch John Cage nach Cincinnati. Er wurde eingeladen, ein ganzes Jahr in Cincinnati als Composer in Residence zu sein, an der Universität, am College Conservatory of
Music. War das jetzt eine neue Position an der Universität? Ein Composer in Residence, nachdem es schon ein Quartett in Residence gab?
Das wurde sozusagen für diesen...
Ad personam.
Ja, wurde das geschaffen für diese Gelegenheit. Es war keine wirkliche Position, sondern er wurde eingeladen, ein Jahr hinzukommen. Zum Teil hat das die Universität finanziert und das College Conservatory und zum Teil eben auch unsere Sonntagsgruppe. Wie immer, diese Privatgruppen haben ja in Amerika eine sehr wichtige Funktion. Das ganze Musikleben hängt eigentlich von Privatfinanzierung ab. Staatliche Finanzierung gibt es praktisch überhaupt keine. Und auch städtische und von der Regierung in Washington, das, was in Europa so üblich ist, dass Staatsopern und so weiter, das gibt es nicht. Die Metropolitan Oper in New York ist privat finanziert von privaten Donors, Gebern, die Geld geben. Und das Symphonieorchester in Cincinnati ist privat finanziert. Und unser Quartett war eigentlich auch privat finanziert. Wie alles an der Musikschule, an der Universität, war von privaten Geldgebern abhängig.
Sie sprachen gerade davon, dass Cage also nach Cincinnati kam. Wie haben Sie den eigentlich kennengelernt? War der schon ein bekannter Name 1967? Oder?
Ja, er war auch schon nach Darmstadt gekommen.
Ja, und Darmstadt hatte dort, war 58,
ja, nicht? Das war sein erster Auftritt. Das war eine Sensation, als Cage nach Darmstadt kam, denn die Art, wie er Musik machte, war für die jungen Komponisten dort eine völlige Neuheit. Und sie waren erschrocken darüber. Und
worüber waren sie
erschrocken? Über die Aleatorik, über das, was eben das nicht genaue, es wurde ja damals in Darmstadt, wurde seriell komponiert. Es wurden immer mehr Gesetze des Komponierens gemacht. Cage überhaupt nicht. Nach freien Würfel, Zufallsoperationen hat er seine Musik gemacht, möglichst ohne strikte Order in der Vorgabe, wie komponiert werden würde. Es wurde improvisiert. Die Komposition selbst wurde improvisiert und so weiter. Es war also eine radikal andere Art, sich mit Musik auseinanderzusetzen. Das war interessant, denn Cage hatte ja zu seiner Zeit mit Schönberg noch studiert. Und hatte das dann aber völlig abgelegt, diese serielle und genau definierte, vorgefasste organisatorische Methode. Und jetzt kam er also nach Darmstadt und das war für die Komponisten eine absolute Neuheit. Und das war für uns natürlich auch sehr interessant. Und wir wollten auch gerne sein Quartett spielen, das er schon Anfang der 50er komponiert hatte und wollten eben seine Art zu sprechen, seine Art sich zu geben. Er machte ja viel mehr als nur komponieren, er zeichnete, er machte Gedichte. Seine Sprachstrukturen waren genauso interessant und erstaunlich wie seine musikalischen Strukturen. Und so haben wir ihn eingeladen, dort Vorträge zu halten an der Universität für unsere Gruppe und für verschiedensten anderen interessierte Organisationen.
Wir hören jetzt gleich einen Ausschnitt von einem Rezital, das John Cage in Cincinnati gehalten haben. Sie haben das wieder mitgeschnitten und wir profitieren ja so sehr von Ihrem Archiv. Es ist sehr witzig, ausgesprochen cageig.
Er macht genau das, was Sie gerade sagen, Walter Lewin. Also er macht das Sprechen über Musik zu einem eigenen Stück, zu einem eigenen Werk.
Da möchte ich noch dazu sagen, das, was wir hören werden, ist ein Vortrag mit uns, dem LaSalle-Quartett, die gerade das Stück aufführen wollten in einem unserer Konzerte, vor Studenten der Universität of Cincinnati, in einem Studentenauditorium. Und da war eine große Gruppe von Studenten, die sich diesen Vortrag mit uns zusammen, mit dem LaSalle-Quartett zusammen anhörte.
Und er spielt auch ein bisschen darauf an, dass Sie schon mit ihm gearbeitet hatten. Also am Tag vorher gab es Rehearsals, wo er dabei war.
Ja, sicher. Die Gelegenheit war wunderbar, ein Stück mit dem Komponisten selber zu arbeiten.
Es ist nicht aleatorisch, sondern es ist richtig durchnotiert.
Das ist richtig durchnotiert. Nur ist es eben ein ganz anderes Stück, als man gewöhnt ist zu hören.
Hören wir erstmal John Cage, oder?
Ja, man muss es noch wirklich einmal genau sagen. Verschiedene Zeiten kommen miteinander in Konflikt. Das Quartett ist aus dem Jahr 1950. Nun im Jahr 1967 ist er ästhetisch schon wo ganz anders. Er sieht sich selbst schon ein bisschen historisch. Er macht sich auch ein bisschen darüber lustig schon fast. Er kämpft ein bisschen mit dem Stück, mit dem Ensemble, mit der Aufführung. Wir hören jetzt einmal hinein.
I'm often reluctant.
Meist widerstrebt es mir, über Musik zu sprechen, bevor sie gespielt wird. Und oft lehne ich es sogar ab. Aber diesmal werde ich darüber sprechen. Musik ist eine Kunst, die leicht von Ideen zerstört werden kann. Denn wenn diese Vorstellungen oder Gedanken in unsere Köpfe kommen, ist kein Platz mehr für die Musik, weil alles schon voll ist. Einmal sind David Tudor und ich zum Beispiel nach Hilversum in Holland gefahren, um eine Aufnahme für das niederländische Radio zu machen. Wir kamen ein bisschen zu früh und der diensthabende Toningenieur fragte, was das für Musik wäre, die er jetzt aufnehmen sollte. Weil er Holländer war und wirklich aus keinem anderen Grund, sagte ich, die Musik sei wie Mondrian. Und nachdem wir die Musik gespielt hatten, fragte ich ihn, was er von der Musik hielt. Und er sagte, sie erinnere ihn an das Werk von Mondrian. Wie auch immer. Auf dem Gebiet der Musik, wie auch bei der Arbeit vieler Künstler, die nicht nach Profit streben, finden wir noch Ehrlichkeit in der Arbeitsausführung, vollkommenes Engagement.
And for this I would like to congratulate Walter Lewin.
Und dafür möchte ich gerne Walter Lewin, Henry Mayer, Peter Kamnitzer und Jack Kirstein gratulieren. Und ich möchte der Universität und dieser Stadt gratulieren, dass sie so ein Quartett haben, das wirkliches Engagement bei seiner Arbeit zeigt. Ein Quartett hat normalerweise maximal 4 Teile. Ich meine, die gleichzeitig vertikal auftreten. Aber bei diesem Quartett passiert immer nur eine Sache auf einmal. Es ist eine Melodie ohne Begleitung. Diese Melodie wird durch eine Skala von Klängen ausgedrückt. Diese Klänge sind entweder Einzeltöne, Intervalle, Dreiklänge oder Ansammlungen von Tönen. Der Grund, warum ich das so machte, lag darin, dass ich in den Jahren davor viele Kompositionen für präpariertes Klavier gemacht hatte. Ein präpariertes Klavier ist ein normales Klavier mit verschiedenen Dämpfern zwischen den Saiten, wie Bällen, Schrauben, Gummi und Plastikstückchen und so weiter, sodass die Art des Klanges verändert wird. Wenn ich nun verschiedene solche Objekte zwischen die Saiten, die zu einer einzelnen Taste gehören, lege, erhalte ich oft nicht nur einen Ton, sondern verschiedene auf einmal.
Not just one sound, but several all at once, particularly
besonders,
if there
wenn an einer der Schrauben eine Mutterlose ist. Das brachte mich auf die Idee, dass, wie ich gerade sagte, zwei, drei oder mehr Dinge zusammen ein einzelnes bilden könnten, Und dass dieses einzelne Ding, das selbst sehr komplex sein kann, wie zum Beispiel das Sternbild des großen Wagens, das ja aus vielen Sternen besteht, dass also dieses einzelne Ding ein Element in dieser Tonskala darstellen kann. All das machte ich, um gewohnte, bekannte Klänge konventioneller Instrumente, wie der Instrumente eines Streichquartetts, frisch und ungewohnt wirken zu lassen, so wie die Schrauben und Bälle zwischen den Klavierseiten den Klang dieses Instruments ungewohnt erklingen ließen.
Now, just as I am dubious about the relevance of the seasons to our contemporary life experience, so I'm dubious.
So wie ich nun an der Relevanz der Jahreszeiten bezüglich unserer gegenwärtigen Lebenserfahrung zweifle, so zweifle ich inzwischen auch an der Notwendigkeit, gewöhnliche Dinge interessant wirken zu lassen. Ich dachte bei diesem Stück, dass ich viel tun müsste, um gewöhnliche, normale Dinge ungewöhnlich erscheinen zu lassen. Und das war wirklich eine Menge Arbeit für mich. Jetzt denke ich, dass alles, was wir tun müssen, darin besteht, unsere Einstellung zu ändern. Und wo immer wir dann hinsehen, werden wir merken, dass die Dinge ohnehin interessant sind, ohne dass sich jemand, so wie ich damals, derartig viel Arbeit gemacht hat, um sie interessant erscheinen zu lassen. Ich denke mal, das ist jetzt fast genug. Ich brauche hier wahrscheinlich mehr Zeit, als das Stück gleich dauern wird. Aber ich möchte noch Jack Kirstein für etwas danken, das er mir gesagt hat und das mich erneut für dieses Quartett eingenommen hat. Er sagte, dass er sich nicht wirklich darauf gefreut hatte, dieses Stück zu spielen. Als er sich dann mehr damit beschäftigte, fand er es interessant. Und das Interessante für ihn war, dass es ihm mittelalterlich erschien. Dieses Stück ist eins von fünf, die auf ähnliche Art komponiert wurden. Sie enthalten Skalen von Klängen, die erfordern, dass mehrere Leute zusammenarbeiten, um einen einzelnen Klang zu erzeugen. Das schränkt die einzelnen Spieler insofern ein, als dass sie keine Freiheit voneinander haben. Und doch ist es diese Anwendbarkeit von Anarchie, die mich heutzutage so sehr interessiert. So habe ich also erneut, diesmal sozusagen politisch, einen deutlichen Abstand von der Art und Weise, wie dieses Stück funktioniert und was es mit den Leuten, die damit zu tun haben, macht.
I find myself separate, so to speak, politically, from the way this piece works and what it does to people involved with it. Now that's a very serious objection. And I noticed when I was at the rehearsal yesterday
Das sind ziemlich ernste Bedenken. Bei den Proben habe ich gestern bemerkt, was es bedeutet, dass das Produzieren dieser Anhäufungen von Klängen drei Menschen erfordert, die fast mechanisch zusammenwirken. Dass also, wenn ein Klang den Wert zum Beispiel einer Viertelnote hat, alle drei Musiker, die diesen einzelnen Klang hervorbringen, versuchen müssen, das gleiche Verständnis davon zu haben, was eine Viertelnote ausmacht. Und wenn sie das nicht haben, wirkt es so, als wäre ihre handwerkliche Ausführung mangelhaft. Das macht Sklaven aus all diesen Menschen in Bezug auf die Sache, die sie hier tun. Als das Stück das erste Mal gespielt wurde, sagte mir Klaus Adams vom New Music Quartett, Er dachte, nachdem er es gespielt hatte, sei die Disziplin so groß, dass er in der Lage sei, es sicher zu schaffen. Aber gestern bei der Probe merkte ich, dass besonders bei Henry Mayer jeglicher Gleichmut zutiefst gestört war. Aufgrund der Notwendigkeit, dass seine Achtelnoten die gleiche Länge haben müssten wie alle anderen Achtelnoten. Aus all dem mögen Sie nun schließen, dass ich das Stück nicht mag, aber ich mag es.
Das waren also Bemerkungen, einführende Bemerkungen von John Cage über sein Quartett aus dem Jahr 1950. Wir sind jetzt 1967 an der Universität von Cincinnati. Es ist natürlich schon die Zeit, in der sehr viele Formen aufgebrochen werden. Es ist 68, steht praktisch vor der Tür. Aber wie hat man eigentlich auf Cage reagiert an der Universität? Es ist doch eine interessante Mischung aus Philosophie, aus Anekdote, aus Witz, aus ja auch fast wissenschaftlicher Betrachtung von Kunst. Wie hat man auf diese ganz eigenartige Mischung, die Cage hier präsentiert hat, reagiert?
Es ist ja interessant, dass die Studenten, die dazugehört haben, waren durchaus nicht Musikstudenten. Einige schon, aber es waren Studenten aus allen möglichen Bereichen. Und sie haben ja sehr stark auf Cage reagiert. Auf Cage reagierte man schon durch seine persönliche Art, ob man Musiker war oder nicht. Er hatte eine Art zu sprechen und eine Art, sich über sich selber lustig zu machen, auch über sich selber zu lachen. Seine Art zu lachen war ansteckend.
Die steckt noch jetzt an, wenn man sie übers Radio hört, nicht?
Eben. Und das war für alle Beteiligten, auch anderen Gruppen, war das ungeheuer eindrucksvoll und ungeheuer sympathisch. Hatte eine kolossale Ausstrahlung. Er war ein wunderbar sympathischer Mensch, der einem komplexe Dinge, wie auch hier, sehr schön und einfach machen konnte, indem er sie so darstellte, dass das auch der Nicht-Professionelle verstehen konnte. Und insofern war Cage ein ganz erstaunlicher Mensch, dass er eben auch über die anderen Dinge, die ihn interessierten, sprechen konnte.
Vielleicht, weil wir das Stück jetzt hören wollen, ein Stichwort war mittelalterlich. Ja, was in aller Welt ist an diesem Stück eigentlich mittelalterlich?
Ja, es klingt old-fashioned. Es klingt durch seine merkwürdige Harmonie, die ja doch trotz der von Cage behaupteten Einstimmigkeit dort eine Rolle spielt, klingt es altmodisch.
Vor allem klingt das Quartett aber auch nicht so, wie ein Quartett normalerweise klingt. Was ist denn das Besondere bei der Spielweise?
Ja, die Spielweise ist, dass jeder der Spieler nur einige bestimmte Töne spielt. Jeder hat ungefähr 4 Töne, die er spielt, und zwar auf jeden Ton auf einer besonderen Seite, die unangenehm sind, weil sie ganz in hohen Lagen zum Teil sind, nicht da, wo sie am bequemsten wären, sodass eine Klangqualität erzeugt wird, die auch ganz vom gewöhnlichen typischen Streicherklang abweicht. Es ist ein Klang, der überhaupt mit dem normalen Streichquartettklang wenig zu tun hat.
Das klingt mir wie eine Drehleier manchmal, nicht?
Ja, es hat diese altmodische, wie gesagt, mittelalterliche Klangqualität, die nicht der schöne Quartettklang ist da überhaupt nicht zu hören. Man kommt überhaupt nicht, man kann gar nicht vibrieren bei diesem Stück. Soll es auch gar nicht. Es muss aber andererseits ganz genau zusammen sein. Es zwingt einen also zu einer Disziplin, einer Ensemble-Disziplin, die zwar sonst gewünscht ist bei Quartetten, aber hier entscheidend ist.
Können Sie sich noch erinnern, wie er in der Probe reagiert hat?
Er war immer sehr lieb bei seiner Reaktion und trotzdem sehr kritisch. Ja. Er hat ganz genau gehört. Und wenn ihm was nicht gefallen hat, hat er das in sehr netter Weise gesagt, aber nicht durchgelassen. Das war ganz anders als bei Ligeti, mit dem wir ja auch sein Stück gespielt haben. Der wurde oft sehr unangenehm. Cage wurde nie unangenehm. Mhm. Er war ein freundlicher Mensch und hat dann auch über sich selber gelacht, wenn er eine Kritik gemacht hat. Und damit hat er ihm jede Schärfe genommen. Es war die Arbeit mit ihm sehr wichtig für uns, denn wir haben gemerkt, worauf es ihm da ankam. Und andererseits war es nicht unangenehm.
Wir hören jetzt den ersten Satz und den Schluss des letzten Satzes aus dem String Quartet in Four Parts aus dem Jahre 1950 von John Cage in einer Aufnahme aus Cincinnati vom 24. November 1970.
Wir haben in der letzten Sendung schon gesprochen über das zweite Quartett von Ligeti. Und ein weiteres sehr bedeutendes Werk, das auf Anregung und auf Bestellung des La Salle Quartetts entstanden ist, ist das Streichquartett von Luigi Nono. Ich glaube, dieses Streichquartett ist eines der Quartette, die der Arbeitsweise in den Lecture Recitals des La Salle Quartetts besonders entgegenkommt, nicht?
Es braucht eigentlich eine Lecture Recital Erklärung, um dieses Stück überhaupt in irgendeiner Weise hören zu können. Es ist derartig neuartig und derartig abweichend von den gewöhnlichen Quartettmusiken, die der Hörer gewohnt ist, dass es sehr wichtig ist.
Und wie so ein Lecture Recital aussehen kann oder sich anhören kann, das hören wir jetzt in einer Aufführung aus einem Lecture Recital aus dem Jahr 2004, aufgenommen in Badenweiler im Hotel Römerbad, wo das La Salle Quartett 20 Jahre lang hindurch Konzerte und Lecture Recitals durchgeführt hat. Ein Hotel, das von Klaus Lauer geführt worden ist. Ich erwähne den Namen deswegen, weil wir gleich darüber hören werden. Und wir hören da jetzt einmal hinein. Das La Salle Quartett hat da natürlich nicht mehr gespielt, sondern es spielt das Minguet Quartett, das man mit Fug und Recht als ein Schülerquartett von Walter Lewin bezeichnen kann.
Ich will noch anfügen, es ist der 80. Geburtstag von Walter Lewin gewesen, 2004, und das Festkonzert fand auch zu seinen Ehren statt. Aber das hat ihn eben nicht daran gehindert, wie wir jetzt hören werden, eines dieser berühmten Rezitals zu machen, nämlich über das Nono Quartett.
Wir haben Nono so Mitte der 50er Jahre, 55 etwa, in Darmstadt bei den Ferienkursen für neue Musik kennengelernt und ihn damals, wie auch einige andere Komponisten, die wir da getroffen haben, gebeten, ob er nicht für uns ein Quartett schreiben würde. Und er sagte, ja, das würde ihn schon interessieren, aber das braucht seine Zeit. Er wäre sehr beschäftigt und er müsste sich dafür sehr viel Zeit nehmen und auch Zeit lassen und könnte uns nicht garantieren, wann das fertig sein würde. Nun, er hat sich dann einige Zeit gelassen für das Schreiben dieses Quartettes, im Ganzen etwa 25 Jahre. Es wurde dann immerhin 1980 war es soweit, dass wir es uraufführen konnten, nach vielen Monaten und Treffen mit Nono immer wieder über Probleme in der Niederschrift und in der Technik des Spielens, die er da erwartete. Er wollte immer wieder hören, wie so etwas klänge, wenn man das und das machte. Und wir haben uns an verschiedenen Orten getroffen und das immer wieder ausprobiert. Und es ist unerhört spannend, natürlich bei der Genese eines neuen Stückes von einem Komponisten der Struktur und der Qualität und der Intelligenz eines Nonos dabei zu sein und akustisch mit zu experimentieren an dem, was ihm da vorschwebt. Ein Prozess der Genese, den man ja gewöhnlich bei einem Komponisten nicht mitvollziehen kann. Ich beneide immer die Mitglieder des Schuppanzig-Quartetts, die das mit Beethoven gemacht haben, zu einer gewissen Weise. Und wir wünschten oft, dass wir hätten lauschen können oder dass wir auch die Herren vom Radio sich damals bemüht hätten, doch einen Mitschnitt zu machen von einigen dieser Arbeitstreffen. Wir wüssten dann sehr viel mehr über die Gedanken, die einen Beethoven bewegt haben, so unglaublich avancierte Musik zu schreiben, sodass sie noch für Jahrzehnte für das breite Publikum unverständlich war. Das ist das Schicksal vieler Komponisten. Und wir waren beteiligt an der Genese einiger solcher Werke, zum Beispiel des Nono-Quartetts. Wir haben es dann in Bad Godesberg uraufgeführt und gleich danach sind wir nach einer Television-Aufnahme für den Südwestrundfunk in eine Serie, die es damals, Peter Wawnewski damals hatte, die hieß Notenschlüssel, wo wir es besprochen haben mit Nono gemeinsam und Peter Wawnewski und dann auch ganz gespielt haben. Dieses Video gibt es heute noch im Archiv vom Südwestfernsehen. Sind wir dann hierher gekommen zu Klaus Lauer, der ja ein unglaubliches Gespür dafür hat, wo etwas Wichtiges, Neues in der Musik geschieht. Und in der Quartettliteratur gibt es kaum ein Stück, das sehr alt geworden ist, bevor es nicht hier sofort gespielt wurde. Bei dem Nono-Quartett war es so, dass wir eingeladen wurden und es 1980 im November, die Uraufführung war im Juni 1980, im November 80 haben wir es hier auf diesem Podium, dieses Stück gespielt und im Publikum saß Luigi Nono mit seiner Frau Noja Schönberg. Die waren natürlich auch bei der Uraufführung dabei und dann eben, wie gesagt, in Badenweiler bei diesem Film. Und diese Aufführung war für die Weiterentwicklung dieses Stückes, denn mit der Uraufführung war es mit der endgültigen Form, die das Stück bekommen sollte, durchaus nicht getan. Das ist auch wichtig, daran zu denken, wenn man oft glaubt, dass eine Komposition in dem Moment, wo sie uraufgeführt wird, für den Komponisten abgeschlossen ist. Oft verändern sich noch wichtige Dinge in der Wahrnehmung des Komponisten der Uraufführung oder des ersten Ausprobierens. Ich denke da zum Beispiel an Mozart, der seine Quartette Haydn gewidmet hat, 6 seiner wichtigsten Quartette. Und die hat er dann bei sich in der Wohnung ausprobiert, die neuen Quartette. Und Haydn saß im Quartett und spielte mit. Und Mozart selber spielte mit. Und sein Vater Leopold spielte auch mit. Und da kam es dann zu Diskussionen über diese neuen Stücke. Und die waren inzwischen schon beim Drucker. Und da sagte der Mozart zu seinen Kollegen, die spielten, und sagten, aber Knecht, hier müsst ihr leise spielen, auf dem Piano. Und hier ist ein Forzato, müsst ihr laut spielen, und da wieder ganz leise. Und sagte er, warte mal, davon steht aber nichts in den Noten. Das kannst du doch nicht einfach verlangen, das können wir doch nicht erfinden. Wenn du das willst, dann schreib es bitte rein. Und dann hat er das reingeschrieben. Inzwischen war aber die Handschrift ja schon fertig. Und diese Verbesserungen hat er nie in die Handschrift eingetragen. Die sind nur im ersten Druck dann erschienen. Sodass wir heute eigentlich nur im Nachhinein nachvollziehen können, was da wohl bei ihm zu Hause geschehen ist. Dass er solch grundlegende Veränderungen in den Erstdruck gemacht hat, die in der Handschrift gar nicht drin stehen. Das geschah nun mit Nono hier auch. Wir spielten das Stück und am Abend gab es dann, wie immer, das schöne Abendbrot und wir saßen zusammen. Und dann sitzt man ja, wie alle wissen, noch eine Weile in der Bar. Die Weile dauert dann manchmal bis in den Morgen. Und dann fanden wir im Briefkasten am nächsten Morgen solche großen Zettel. Und da standen lauter Bemerkungen drauf über die Aufführung am Vorhinein. Und was ihn besonders besorgte, war immer diese Frage der Dauer. Wie lange die Pausen sein sollten, die in diesem Stück eine entscheidende Rolle spielen, wie Sie gleich hören werden. Und bei der Uraufführung hat das Stück etwa 27 Minuten gedauert. Und als wir mit Nono endlich so weit waren, dass er halbwegs mit unseren Pausen zufrieden war, war es auf 40 Minuten gewachsen. Und da war nicht eine Note hinzugekommen, sondern nur Schweigen. Die Stille hatte sich ausgebreitet über das Stück, das ja nicht zu Unrecht Fragmente, Stille für Diotima heißt. Und damit ist viel gesagt für die Art des Stückes, das Sie jetzt hören werden. Es sind Fragmente, Klanginseln, die immer wieder in eine absolute Stille münden, aufhören, nachdenken, sich versenken und dann fängt etwas Neues an. Der normale Ablauf eines Stückes, den Sie erwarten können aus der Erfahrung der Streichquartettliteratur der letzten 200 Jahre, der gilt hier nicht mehr. Melodien im normalen Sinne kommen hier nicht vor. Es sind Klänge. Es sind homophone, nicht kontrapunktische, oft ganz eigenartige Klangmuster, die es vorher so in einem Streichquartett nicht gegeben hat. Und so braucht man sehr viel Zeit. Das heißt, die Zeit, die er sich für die Komposition gelassen hat, die ist auch in etwas in das Stück selbst eingegangen. Es lässt sich Zeit. Und am besten ist es, glaube ich, wenn man beim Zuhören keinerlei vorgefasste Meinungen hat, sondern sich diesem Stück überlässt und seiner ganz eigenartigen Klangwelt.
Das war ein Ausschnitt aus Luigi Nonos Quartett Fragmente Stille Andiotima, gespielt vom Mingit-Quartett, eingespielt im Jahr 2004. Walter Lewin, war das Quartett eigentlich einbezogen und wie war es einbezogen in die Entstehung dieser Komposition?
Wir hatten uns im Frühjahr 1979 zu einem Arbeitstreffen mit ihm einige Tage in Vaduz getroffen und wir haben da verschiedene Techniken dieses Quartetts, die er hören wollte, ausprobiert.
Aber da gab es die Noten noch nicht?
Nein, er hatte uns nur einige Vorschläge auf Noten geschrieben und die sollten wir jetzt ausprobieren. Von einem Stück konnte da noch gar keine Rede sein. Er wollte hören, wie es klingt, wie man verfremdete Klangerzeugung und Intonationstrübungen oder Reibungen auf den Instrumenten erzeugen kann. Und zunächst waren das nur so einzelne Klangkombinationen, so quasi als Experiment. Von einem Stück oder irgendwelchen Zusammenhängen konnte noch gar keine Rede sein. Und einige Zeit nach diesem Treffen in 1979 begann er, einzelne Teile des Quartetts nach Cincinnati zu schicken. Bis wir uns dann nochmal trafen, diesmal in Perugia, wo wir schon Teile des Stückes ihm vorspielen konnten. Aber immerhin nur Teile des Stückes. Das von ihm vorgestellte und geschriebene mit dem akustischen Resultat unseres Spielens vergleichen konnte. Als wir es dann in Cincinnati gespielt haben, 1980, das war, bevor er das Stück als Ganzes jemals gehört hat.
Wir haben schon vorhin über das Cage-Quartett gesprochen und in der letzten Sendung über Ligeti. Und Sie haben immer wieder auch ein bisschen was über Spielweisen und Schwierigkeiten gesagt, die das macht. Gerade beim Ligeti, wo Sie sehr arbeiten mussten, um sozusagen auch diese Klänge zu erzeugen. War das bei dem Nono nun auch so oder ist er Ihnen entgegengekommen in seiner Arbeit?
In gewisser Beziehung waren die Schwierigkeiten beim Nono-Quartett schon in der Intonation, die man oft in Vierteltönen, in ganz hohen Lagen Kombinationen, harmonische Kombinationen gemacht haben, die sich reiben sollten, die eben nicht rein klingen sollten, die eben ganz gezielt unrein, scharf und widerspenstig klingen sollten. Das ist in den hohen Lagen bei Geigen sehr schwierig, denn da sind die Töne ja schon sowieso sehr eng.
Ja. Wie kann man da überhaupt Vierteltöne spielen?
Ja, das man ist muss ja genau zuhören. Man muss, und da darf nicht vibrieren, denn dann vibriert man an den Vierteltönen vorbei.
Ja.
Es war technisch schon anspruchsvoll. Aber das, was sehr viel anspruchsvoller war, war die Frage eben der Zeiteinteilung.
Die Struktur des Stückes, bestand die nun sozusagen nur aus diesen Klängen oder gab es Strukturmerkmale, die man dann noch besonders herausheben kann?
Nein, ich glaube, die Struktur besteht eben aus den sogenannten Fragmenten. Es sind immer wieder einzelne Stellen, einzelne Klangfelder, die unterbrochen werden. Und das Problem für uns, wie ich ja dann auch immer wieder erklärt habe, bestand eben in dem Zeitlassen zwischen diesen Strukturen.
Sie haben mit Nono dann auch ein Rezital gemacht, also nicht nur das, was wir eben schon gehört haben zu Ihrem 80. Geburtstag und viele, viele, viele andere, sondern auch mit Nono bei der Uraufführung dann, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, vor der Uraufführung, vor der Uraufführung in Bad Godesberg haben wir 1980,
wo Nono selbst auch was zum Stück gesagt hat,
wo er dabei ist und selber mit uns und dem zuhörenden Publikum geredet hat und erklärt hat, worum es ihm da ging. Und wir haben immer wieder Beispiele gespielt daraus und dann auch das ganze Stück dem Publikum vorgeführt. Tatsächlich haben wir es, bevor wir darüber geredet haben, dem Publikum vorgestellt. Denn es schien uns immer, dass man, wenn man über ein neues Stück redet, ohne dass man es vorher gehört hat, ist das ein bisschen sinnlos.
Und gerade in diesem Stück ist es natürlich interessant, weil sich Nono auf diverse historische musikalische Modelle bezieht, unter anderem auch auf die sogenannte enigmatische Skala. Und wir hören jetzt einmal ganz kurz hinein, wie Nono selbst die Sache erklärt, am Tag vor der Uraufführung im Jahr 1980 in Bonn-Bad Godesberg.
Grundmaterial hier ist die enigmatische Skala von Giuseppe Verdi von Ave Maria. Ich weiß nicht, ob Sie kennen das. Ist eine von den letzten Werken von Verdi, also die vier Pezzi Sacri. Dort gibt es eine Ave Maria, das ist Akt 90 komponiert, wo Verdi benutzt eine enigmatische Skala, das ist gebildet von kleinen Triton, kleine Sekunde, große Sekunde, kleine Terze und das kommt auch das Intervall von Triton. Was dort mir interessant scheint in diesem Werk, ist nicht nur ein Material, wie eine Reihe. Das Denken, und gerade von Verdi, die oft zu schlecht zuerst aufgeführt ist, zu schlecht analysiert ist und zu, also ich meine mit großem Vorurteil. Man braucht nur die Handschriften von Verdi zu kennen und zu studieren, um zu sehen, was für einen großen Sinn gehabt hat er für das dynamische Werk.
Sie hörten hier, wie Luigi Nono die Verwendung der enigmatischen Skala erklärt und sich dabei auch auf Verdi, auf den ganz späten Verdi bezieht. Er muss da Walter Lewin wirklich aus dem Herzen gesprochen haben, weil, wie wir schon wissen, war Verdi ja einer der Fixsterne im musikalischen Kosmos von Walter Lewin. Aber wir hören uns jetzt an, wie Walter Lewin in seiner Lecture Recital im Jahr 2004 in Badenweiler über die enigmatische Skala berichtet.
Eine der Strukturen, die in dem Stück verarbeitet sind, ist die sogenannte Scala Enigmatica, die ein italienischer Komponist in einem Preisausschreiben in Italien Ende des 19. Jahrhunderts einmal veröffentlicht hat und die Komponisten in Italien aufgefordert hat, aus dieser merkwürdigen Tonleiter, die halb chromatisch und halb Ganztonschritten geht, die zu harmonisieren. Und das haben viele auch gemacht, unter anderem auch Verdi. Verdi hat diese Scala Enigmatica benutzt für ein Ave Maria, in der es vier Strophen gibt, in der diese Scala in jeweils in einer Stimme einmal rauf und einmal runter geht. Könnten wir einmal nur die Scala hören? Dann wieder zurück.
Das war jetzt die Scala Enigmatica, die Nono in seinem Quartett strukturell verwendet, aber nicht als Scala selbst.
Also die Melodie wird man nie hören.
Die hört man als solche überhaupt nicht. Es ist aber eine Struktur, die in der Komposition und in ihren Harmonien und in ihrem Fortlauf eine durchaus wichtige Rolle spielt.
Heißt das in der Bildung der Akkorde oder in der Bildung des Zusammenspiels oder
in der Konsekution? Nein, in der Struktur der Akkorde, in der Struktur der Zusammenklänge, die da kommen. Die sind zum Teil tatsächlich aus den Tönen dieser Scala Enigmatica gebildet.
Ja.
Aber als solche, als Melodie sind sie nicht zu hören. Es gibt noch ein Zitat in dem Stück, das mehr melodische Prominenz hat. Es ist tatsächlich das einzige Zitat, das ist die einzige Stelle in dem Stück, in dem es eine wirkliche Melodie gibt, die, wenn man sie weiß, man nachvollzieht, die man hören kann.
Auch das haben Sie in einem Rezital, glaube ich, demonstriert, dass wir jetzt reinhören können, wenn ich richtig orientiert bin, wieder das Rezital der Voruraufführung.
Sollen wir mal die Stelle von Ockeghem spielen?
Ja.
Das ist nämlich eine schöne Demonstration. Das Lied von Ockeghem geht ja im gleichmäßigen Zeitwerten. Und die Viola spielt da zum ersten Mal in diesem ganzen Stück, gibt es eine zusammenhängende melodische Linie, die in einem Instrument kommt. Vielleicht könntest du mal einfach in glatten Halbnotwerten spielen.
Das ist das besagte Solo. Ja. Das ich die ganze Zeit gewartet.
Das hat für den Bratscher das Stück gerettet.
Ich danke dir.
Hallo. Das haben wir zu sagen. Das Malheur hat uns geschlagen.
Mal in so einem gleichen Not.
Ja, etwas archaisierend. Version vor und Sie werden es sofort wiedererkennen.
Ein Mitschnitt aus dem Rezital der Voruraufführung des Luigi Nono Quartetts. Aber Walter Lewin, Sie wollten noch etwas nachtragen über diese Melodie, die Sie dort...
Ja, das ist tatsächlich also zum einzigen Male eine Melodie gäbe, die auf dieser Ockeghem-mittelalterlichen Melodie beruht, die aber auch im Quartett, wie gesagt, kaum zu hören ist, wenn man es nicht weiß. Das ist da trotzdem die Töne dieser Melodie tatsächlich auch von der Bratsche, genauso wie, als er sie alleine demonstriert, gespielt werden. Aber es ist tatsächlich so umrahmt von typischen Nono-Klängen, dass das im Zusammenhang von den wenigsten Leuten wohl gehört werden kann.
Also man kann sagen, dieses Stück ist durchzogen von verborgenen Strukturelementen.
Allerdings, und zwar gibt es noch eine verborgene Struktur, die in der Partitur steht, die aber eigentlich nicht vom Hörer bewusst nachvollzogen werden soll.
Und über die haben Sie im Rezital zu Ihrem 80. Geburtstag noch mal ausführlicher gesprochen.
Es gibt in dem Stück verborgene Textfragmente übrigens. Ich sollte das vielleicht erwähnen, denn das hat zu so vielen Missverständnissen geführt. Es gibt etwa 52 Fragmente von Gedichtanfängen von Hölderlin, von Gedichten an seine geliebte Diotima. Und das sind wirklich nur Fetzen. Und die stehen in den Noten drin. Und eigentlich sind sie nur für die Spieler gedacht. Sie sollen in den Spielern eine Atmosphäre erzeugen. Das steht auch in der Partitur. Leider hat Nono sich überreden lassen, sie bei der Uraufführung, unserer Uraufführung in Bad Godesberg, zu veröffentlichen. Und da stehen nun diese Fragmente. Und seither ist die Diskussion nicht still geworden. Was bedeutet das? Was heißt das? Was kann man daran finden? Es gibt eine ganze Literatur, die sich nur damit beschäftigt. Und oft, wenn diese Fragmente in dem Programm veröffentlicht werden, verbringen die Leute die ganze Zeit während dieses Quartetts damit eifrig, diese Fragmente zu lesen, hören keinen Ton von dem Stück, aber sind nachher glücklich, sie hätten es genau verstanden.
Weil gerade alle gelacht haben in diesem Lecture Recital aus dem Jahr 2004, möchte ich noch eine Frage stellen zu einer kleinen Anekdote, die mir Heinz-Klaus Metzger einmal erzählt hat. Und zwar sagte er, bei dieser Fernsehaufzeichnung des Quartetts, die Sie ja erwähnt haben, mit Peter Wapniewski, habe der Regisseur, der Fernsehregisseur, gesagt, Moment mal, diese ganzen Pausen, das geht nicht, das müssen wir irgendwie visualisieren. Und daraufhin sollen Sie geantwortet haben, ja, am besten, wir machen da gleich immer eine Werbeeinblendung. Stimmt das?
Das hört sich so an, als könnte es von mir sein. Ich erinnere mich nicht dran. Aber wenn Heinz-Klaus Metzger das erzählt, dann ist es bestimmt nicht erfunden.
Eine bittere Ironie natürlich, weil das ganze
möchte
Gegenteil,
ich wohl meinen.
Das ganze Gegenteil ist der Fall.
Ja, ich wäre natürlich genial, wenn man bei dem Nono-Quartett, wo es ihm so besonders auf die Pausen ankommt, wenn man die Pausen dann einfach bei einer Einspielung alle rausnimmt. Dann wird es zu einem sehr schön kurzen Stück, das aber mit Nono nichts mehr zu tun hat.
Also in der Anekdote von Heinz-Klaus Metzger, wie er sie erzählt, sei also nach dieser Bemerkung von Ihnen die Diskussion ein für alle Mal erledigt gewesen und man konnte das Quartett dann wirklich so im Fernsehen sehen, mit allen Pausen und mit allem inneren, leisen Lesen der Musiker.
Wir hören noch einmal einen längeren Ausschnitt aus der Voruraufführung des Nono-Quartetts aus dem Mai 1980, aufgenommen in Cincinnati.
So viel zum Quartett von Luigi Nono. Walter Levine, es gibt noch ein weiteres großes Quartett, das das LaSalle-Quartett uraufgeführt hat, nämlich das Streichquartett von Witold Lutosławski. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, das hatte eine ganz merkwürdige Anfangsphase dieses Quartetts. Als wir von einer Osteuropa-Mittelmeer-Tournee zurückkamen, war unser letztes Konzert 1963 im März. Das letzte Konzert war in Warschau, in der Philharmonie, und anschließend gab der amerikanische Kulturattaché eine Reception. Das war damals so üblich. Die amerikanischen Kulturattachés haben sich damals um Kultur gekümmert. Inzwischen ist das in Vergessenheit geraten. Aber wir gingen dahin und da waren alle möglichen wichtigen Musiker, polnischen Musiker, eingeladen, und man stand da wie gewöhnlich Glas in Hand und ging von einem zum anderen. Und da war auch unser alter Bekannter Witold Lutosławski. Wir hatten ihn schon bei vorigen Festivals in Warschau kennengelernt. Und er kam auf uns zu und sagte, ach, ich bin so froh, dass ihr mein neues Quartett spielen werdet. Und wir waren etwas vom Donner gerührt. Stillschweigend, verstört guckten wir ihn an. Und das merkte er wohl und sagte, ja, wisst ihr davon nichts? Wir wussten tatsächlich davon nichts, denn man hatte es versäumt, uns davon Mitteilung zu machen. Es war verabredet worden von Lutosławski und dem schwedischen Rundfunk zur Jubiläum, 10-jährigen Jubiläum von deren Musikserie auf Neue Musik, Nutida Musik hieß die. Und er sollte ein neues Quartett schreiben und er hatte gesagt, ja, wer soll denn das spielen? Und da hatte man ihm gesagt, ja, das LaSalle-Quartett kommt zu dieser Zeit nach Schweden, da können wir mit ihrem Manager sprechen und wir werden das alles verabreden. So war es anscheinend auch geschehen, nur hatte man versäumt, uns davon Mitteilung zu machen. Wir wussten davon nichts, aber er sagte, aber meine Herren, also Sie kommen sowieso um diese Zeit nach Schweden und es ist auch gar nicht schwer, das Stück. Das ist immer sehr beruhigend, wenn einem ein Komponist von einem Stück, was noch nicht geschrieben ist, sagt, es wäre nicht sehr schwer. Und ich habe auch schon damit angefangen und ich schicke Ihnen dann sehr bald das zu. Das war auch notwendig. Jetzt war März und die Uraufführung sollte im nächsten Frühjahr stattfinden.
Also 1964 ja. War sie geplant.
Ja, und wir waren also gar nicht begeistert von der Idee, ein neues Quartett zu bekommen, von dem wir nicht wussten, wie schwer es ist. Denn manchmal sind solche neuen Werke wahnsinnig schwer. Und wir haben da schon unser blaues Wunder erlebt. Mussten Uraufführungen, so zum Beispiel vom Ligeti-Quartett, verschieben um ein ganzes Jahr. Naja, wir haben dann uns darauf verlassen, dass er es uns schicken würde. Er schickt es uns auch. Im November bekamen wir ein dickes Paket mit Noten drin. Und zu unserem Schrecken waren es nur Stimmen für die einzelnen Spieler, aber keine Partitur. Und wie soll man denn ein neues Stück lernen, wenn man keine Partitur hat? Das schrieben wir auch an Lutosławski. Und er schrieb zurück, ja, das hat seinen guten Grund. Von diesem Stück kann es keine Partitur geben, weil jeder einzelne Spieler bis zu einem gewissen Grad in diesem Stück die Freiheit hat, so zu spielen, wie er will, sodass das genaue Zusammenfallen der Stimmen jeweils etwas vom Zufall abhängig ist, jeweils wie jeder seine einzelne Stimme spielt. Das ist die Technik, mit der ich dieses Stück komponiert habe. Schön, alles schön und gut. Aber wie soll man es denn lernen, wenn niemand je weiß, was der andere eigentlich tut, wenn man selber spielt?
Und noch dazu ist das LaSalle-Quartett ja das Ensemble, das praktisch nur aus Partituren gespielt hat. Nicht? Ja. War das jetzt Absicht von Lutosławski?
Ja, es war eine ganz böse Absicht, hatten wir das Gefühl.
Nein, und aber das, glauben Sie wirklich, dass er das deswegen?
Es war völlig richtig. Man konnte an sich eine normale Partitur nicht machen, denn das würde zu einem Missverständnis führen. Das hat er uns geschrieben. Es entspann sich ein langer Briefwechsel, in dem er immer gesagt hat, es kann keine Partitur geben, ihr versteht offensichtlich nicht, dass ihr frei spielen sollt. Und wir haben gesagt, ja, verstehen wir schon, aber wir hätten gerne etwas, wo der Einzelne sehen kann, was seine Kollegen denn treiben, während er da das Seine spielt. Also endlich hat Frau Lutosławski eine Stimmpartitur hergestellt, in dem die einzelnen Stimmen separat aufgeklebt sind, aber nicht untereinander, nicht wie eine Partitur, sondern nur, dass man sehen kann, was von Buchstabe 1 bis Buchstabe 2 in den anderen Stimmen passiert. Das war eine mühselige Arbeit für sie. Das haben wir dann bekommen und dann haben wir es gelernt. Immerhin erst den ersten Teil, den zweiten bekamen wir erst Anfang Januar für ein Konzert, das im März stattfinden würde. Das war wirklich sehr spät. Und Lutoslawski meinte auch die ganze Zeit, wir hätten es missverstanden.
Ich will aber noch mal fragen, also ich erinnere mich aus früheren Sendungen, da haben Sie als jüngerer Mensch, glaube ich, in den Anfängen der Colorado-Zeit ja so auch mal aus Stimmenpartituren zusammengesetzt. Also eigentlich hätte man ja einfach mal versuchen können, diese Stimmen in eine Partitur zu bringen. Das heißt, es stimmte auch, man hätte das nicht geschafft, weil man nicht gewusst hätte, wie man die Takte zusammenbringt oder um es mal konkret zu machen.
Er hat es uns dann auch noch sehr genau erklärt, damit es um Gottes Willen kein Missverständnis gibt, hat er uns einen sehr interessanten Brief geschrieben. Übrigens, diese Korrespondenz zwischen ihm und mir ist dann in der Partitur, in der gedruckten Partitur, als Spielanweisung für alle Spieler veröffentlicht worden, ohne uns jemals zu fragen, ob das okay ist. Da sind nun die Briefe an Walter Lewin von Witold Lutoslawski, sind in der Chester-Partitur gedruckt. Und diesen Brief, da würde ich gerne zitieren, das ist nämlich wirklich interessant. Und er schreibt mir da, ich zitiere also, Sie schrieben mir, dass Sie eine Partitur haben möchten, damit jeder genau weiß, was der andere zu tun hat und an welchen Stellen Dinge zusammentreffen. Eine der grundlegenden Techniken, die ich in meinem Stück benutze, ist nun aber gerade, dass in vielen Teilen jeder einzelne Spieler nicht wissen soll, was die anderen tun. Oder jedenfalls seine Stimme so spielen soll, als ob er nichts höre als seinen eigenen Part. In solchen Abschnitten soll er sich nicht darum kümmern, ob er den anderen voraus oder hinterher ist. Dieses Problem existiert einfach nicht, weil Vorkehrungen getroffen wurden, alle unerwünschte Folgen solcher Freiheit zu vermeiden. Wenn jeder Ausführende die Instruktionen, die in seiner Stimme stehen, genau befolgt, kann nichts passieren, was der Komponist nicht vorausgesehen hätte. Keine mögliche Verlängerung oder Verkürzung der Stellendauer durch den einzelnen Spieler kann das Endresultat entscheidend beeinflussen. Das Fehlen einer Partitur ist zum Teil kompensiert durch ein vielfältiges System von Signalen in den Stimmen. Auch sind Teile des Stückes traditionell notiert und es gibt viele Hilfsnotenlinien. In eine jeweilige Stimme habe ich oft den Part eines anderen Instrumentes notiert, die es zu begleiten gilt. Sie mögen fragen, warum ich solch großen Wert auf die Nicht-Existenz einer Partitur zu meinem Stück lege. Die Antwort ist ganz einfach. Wenn ich eine normale Partitur schreiben würde, die Stimmen mechanisch übereinander platziert, wäre das falsch, irreführend. Es würde ein anderes Stück darstellen. Es würde suggerieren, dass Noten, die übereinander stehen, immer im gleichen Moment zu spielen sein. Das ist aber entgegen meiner Absicht. Es würde den einzelnen Spieler verhindern, frei zu sein in der Ausführung von Rubato, Ritardando, Accelerando, von Pausen, vor allem aber seines Tempos. Das aber würde das Stück seines Mobile-Charakters berauben, also seiner wichtigsten Eigenschaft. Um Ihrem Wunsch jedoch nachzukommen, habe ich dennoch eine Art Partitur geschrieben, die allerdings erheblich von einer normalen abweicht. Sie werden darin sehen, dass es im ganzen Stück nur wenige Momente gibt, in denen die Stimmen genau zusammentreffen. Kurze Stellen in traditioneller Partiturnotation werden normal gespielt. Ansonsten in der übrigen Partitur spielt jeder Musiker gänzlich unabhängig von den anderen. Soweit also Lutoslawskis Brief an mich.
Es ist übrigens interessant, dass Ludo Slaski später dann in einem Gesprächsband geschrieben hat, dass es für ihn ein Schock war, das Quartett in einer vollendeten Gestalt gleich beim ersten Mal vom Lasalle-Quartett zu hören. Hat er das mit Ihnen auch besprochen, dass er regelrecht erschreckt war?
Wir haben das nur erlebt, denn wir haben uns auf seinen Wunsch vor der Uraufführung in Helsinki in einem Hotel, im Hotel Vakunal, getroffen. Er wollte es einmal hören, denn er wollte auch sicher sein, dass wir es wirklich verstanden haben. Er hatte ja noch keinen Ton von dem Quartett damals gehört, vor der Uraufführung. Das haben wir gemacht in der Bar, schrecklich, nach Zigaretten und Alkohol, etwas übel Luft verbreitenden Bar vom Vakunal. Da haben wir ihm und seiner Frau das vorgespielt. Und wir haben ihm gesagt, lassen Sie es uns einmal durchspielen und danach sagen Sie uns, was Ihnen nicht gefällt. Wir können dann jederlei Zeit, wir haben alle Zeit, um das zu verbessern, was Ihnen nicht gefällt. Wir haben das gemacht, wir haben es einmal ganz durchgespielt. Und dann war absolute Stille und ich war schon ganz erschrocken, dass er es ganz furchtbar gefunden hatte. Und dann sagte er, lassen Sie es genau wie es ist. Ändern Sie nichts. Es ist wunderbar. Und er guckte seine Frau an und es liefen ihm die Tränen runter. Es war ein absolut überwältigend berührender Moment.
Aber bleibt da eigentlich dann dieser mobile Charakter des Stückes noch bestehen, wenn er sagt, also ändern Sie nichts mehr? Hat das Stück dann plötzlich zu sich selbst gefunden? Ist es dann irgendwie meinte, wie plötzlich wir, vollendet?
Ja, wie wir es spielten. Es ist tatsächlich so, dass das Stück bei jeder Aufführung etwas verschieden ist, durch diese freie Behandlung der einzelnen Stimmen. Natürlich ist die Gefahr, dass wenn man es ganz genau kennt, wie wir es dann, wenn wir es zigmal gespielt haben, dieses Stück wahnsinnig oft gespielt, dann fängt man an, genau zu wissen, was die anderen machen und fängt doch an, auf die anderen zu hören. Und das ist natürlich nicht, was man soll. Man muss sich dann große Mühe geben, nicht zusammenzuspielen. Und wir sind ja so trainiert gewesen und immer aufs Zusammenspiel, dass uns das auch zuerst gar nicht so leicht gefallen ist. Im Laufe der Zeit auch nicht. Aber wir haben uns das wirklich, haben es geschafft. Und er ist immer wieder mitgekommen und hat sich immer wieder das Stück angehört und war auch dann, wenn wir es mit anderen Quartetten gearbeitet haben, war er oft dabei. Und wenn die ihn gefragt haben, was sie an dieser Stelle machen sollen oder an dieser Stelle, dann hat er gesagt, dann müssen Sie Walter Levin fragen, der kennt das Stück viel besser als ich.
Das ist auch rührend. Wir werden ja gleich den ersten Satz des Stückes hören. Wie sind Sie da rangegangen? Also wenn er auch freie Tempi erlaubt hat. Also heißt das, dass man einmal sein Tempo in seiner Stimme findet und dann nicht verlässt? Oder heißt das, dass man bei einer anderen Aufführung ganz anderes Tempo nehmen kann?
Kann man. Es gibt ja dann immer wieder die Stellen, wo man auf ein Signal wartet, was in der Partitur steht.
Ach, so eine Art Semaphor, wartet, so ein Lichtzeichen der anderen.
Dass man dann wieder zusammenkommt.
Ah, ja.
Also es kann nicht passieren, dass man also völlig auseinandergerät. Diese Abschnitte sind übersehbar und man weiß genau, worauf man achten muss, damit man dann weitergehen kann in seinem Part.
Jetzt in den Probenphasen, wie lange haben die gedauert? November kamen die ersten Noten?
Wir hatten nur ungefähr weniger als sechs Monate Zeit, um das Stück zu lernen. Sehr, sehr wenig. Es ist technisch nicht so schwer, wenn man es einmal kann. Es ist nicht so schwer, das Ligeti-Quartett. Es ist zu spielen, es ist angenehm eigentlich. Es ist sehr gut geschrieben für die Instrumente. Nur diese Art des Nicht-Ensemble-Spiels, das war für uns ganz neu. Daran mussten wir wirklich arbeiten. Und es war schon knapp, aber wir haben es geschafft.
Das Stück, wie es dann aufgenommen worden ist für die Deutsche Grammophon, hat ja dann in seiner aufgenommenen Form eine ganz zwingende Gestalt. Wir hören jetzt aber vielleicht zum Abschluss dieser Sendung nicht diese bekannte Aufnahme, sondern einen Mitschnitt aus dem Südwestfunk in Baden-Baden aus dem Oktober 1965.
Sie hörten Walter Lewin und das La Salle Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 20. Folge unter dem Titel John Cage in Cincinnati und die Uraufführungen der Quartette von Luigi Nono und Witold Lutoslawski. Die musikalischen Einspielungen in dieser Sendung waren Ausschnitte aus dem ersten und vierten Satz von John Cage String Quartet in Four Parts in einer Aufnahme mit dem La Salle Quartett Cincinnati 1970. Danach Ausschnitte aus Luigi Nonos Quartett Fragmente, Stille, Andiotima in einer Aufnahme mit dem Minget Quartett Badenweiler 2004. Sowie weitere Ausschnitte aus diesem Werk in einer Aufnahme mit dem La Salle Quartett Cincinnati 1980. Abschließend hörten Sie den ersten Satz aus Witold Lutoslawskis Streichquartett mit dem La Salle Quartett in einer Aufnahme aus Baden-Baden aus dem Jahre 1965. Walter Lewin und das La Salle Quartett. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen.